Ich habe mir gedacht heute Abend, dass wir vielleicht uns ein bisschen einstimmen, bevor nicht gleich loslegen mit Worten, sondern uns ein bisschen in Stille einstimmen. Ich wollte einfach ein paar Worte sagen, die helfen sollen, uns einzustimmen. Nicht zu lang, denn dieser Abend ist ja dafür da, dass natürlich ein paar Worte gesagt werden und das soll auch kommen. Und vielleicht dann auch noch denjenigen eine Möglichkeit zu geben, die ein paar Minuten später kommen, sich einfach mit einzuklinken, einzublenden. Ja? Also, ihr braucht gar nichts Großes zu machen, keine besonderen Yogi-Positionen einzunehmen, sondern beginnen einfach mal, uns auf das einzustimmen, was jetzt unmittelbar für uns unsere Realität ist, wie die persönliche, die höchstpersönliche Befindlichkeit ist heute Abend. Ihr könnt die Augen schließen, wenn ihr magt, dabei. Ihr könnt eine bequeme Haltung einnehmen und euch zunächst einmal einfach die Frage stellen, wie ist die allgemeine Befindlichkeit heute Abend? Wie fühlt ihr euch? Ohne große Erklärung, dafür braucht es nicht viel Worte, sondern einfach nur die Gefühlslage anzuerkennen. Im Buddhismus haben wir das sehr, sehr einfach und übersichtlich, entweder angenehm, unangenehm oder irgendwas dazwischen, neutral. Sich natürlich auch bewusst zu sein der mentalen Realität heute Abend, die Welt der Gedanken. Wie beeinflussen die allgemeine Befindlichkeit? Es geht wirklich mehr um den Felt Sense, also um das, was wir spüren, was wir fühlen können, ohne große Umschweife. Wenn sehr viel passiert, sehr viele Eindrücke da sind, dann versucht euch nicht von den Eindrücken, also von den Objekten, davontragen zu lassen, sondern versucht zu bemerken, das, was sich dazwischen befindet, die Zwischenräume, die Stille, den inneren Raum, der durchaus zugänglich ist, wenn wir uns nur uns dessen vergegenwärtigen. Ist nicht etwas, was wir kreieren müssen oder erschaffen müssen. Der Körper hat ebenfalls seinen Teil dazu beizutragen, die Befindlichkeit des Körpers, sodass wir auf ziemlich unmittelbare Art und Weise einen Überblick bekommen über unsere allgemeine Befindlichkeit. So ist unsere Realität jetzt, heute Abend, hier und heute, in diesen unterschiedlichen Umgebungen, in denen wir uns befinden. Wir befinden uns hier in Dhammapala in einer sehr stillen Umgebung, wie ihr euch vorstellen könnt. Das mag bei euch anders sein, aber auch diese Eindrücke, Sinneseindrücke, was wir hören, was wir riechen, was wir schmecken und natürlich auch, was wir sehen, wenn ihr die Augen offen habt, das beeinflusst unsere Befindlichkeit. Wir nehmen ständig Daten entgegen aus unserer Umwelt und aus unserer Innenwelt. Und all diese beeinflussen unser Gemüt. Bemerkt, ob ihr dazu neigt, mit den Dingen irgendwie im Hader zu stehen, euch etwas anderes zu wünschen als das, was ihr gerade unmittelbar mit euch habt oder bei euch habt oder in euch habt vielmehr. Manchmal geschehen solche Interventionen unbemerkt, ne, dass wir, ohne dass wir es eigentlich bemerken, mit uns selbst im Widerstreit stehen. Alles, was es braucht, ist, ist einfach nur zu entdecken. Und schon sind wir wieder hier in der Unmittelbarkeit unseres Erlebens. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. So, es freut mich, so viele bekannte, vertraute Gesichter zu sehen, wenn auch unglaublich klein, im Mini-Format. Obwohl das Ganze, und das kann ich nicht verleugnen, etwas Irreales, Unreales hat. Aber irgendwo merke ich durchaus eine gewisse innere Aufregung und Excitement. Diese Verbindung eben auch über dieses Medium, dieses elektronische Medium jetzt unmittelbar herzustellen, dass wir etwas teilen können, was uns alle interessiert, über Dhamma reflektieren können. Jetzt habe ich heute Abend den vorwiegend aktiven Part, dass ich ein paar Reflexionen anbieten möchte, aber auch vielleicht am Ende noch die Möglichkeit geben kann, dass von euch sich jemand melden kann, wenn etwas angestoßen worden ist, was euch besonders bewegt oder interessiert. Und heute Abend habe ich mir, ein Thema ausgewählt, was ich dachte, was ziemlich relevant ist, eigentlich immer relevant ist, aber vielleicht gerade momentan besonders relevant ist, und zwar der Umgang mit destruktiven Emotionen. Und diese Formulierung destruktive Emotionen ist ja schon in sich selbst sehr vielsagend, ne? Destruktiv, etwas, was destruktiv ist, ist zerstörerisch. Es ist nicht gut, es ist nicht heilsam, es ist nicht förderlich, es tut uns nicht gut. Aber dennoch geschieht es immer mal wieder, dass wir von solchen Eindrücken heimgesucht werden, ne? Dass wir Dinge erleben, starke Aufwallungen von sogenannten destruktiven Emotionen, die uns ganz schön in die Bedrulle bringen können, uns ganz schön zusetzen können. Und gerade auch eben Bezug nehmen auf die akute Situation, in der die Welt sich befindet. Ne? Ich sehe, heute sind auch Leute dabei, nicht aus Europa. Und da sind wir alle in einem Boot, in verschiedenen Ländern der Welt und in einer sehr herausfordernden Situationen zugegeben. Und wenn man nicht aufpasst, können also die Umstände, die äußeren Umstände durchaus Auslöser sein, dass man sich in sehr destruktiven emotionalen Zuständen wiederfindet. Und natürlich eine immer wiederkehrende Frage dabei ist, wie geht man da am besten mit um? Was machen wir, wenn destruktive Emotionen quasi über uns herfallen? Ja, da gibt es kein Patentrezept. Wenn ich eins hätte, dann würde ich das gleich jetzt zu Beginn präsentieren. Aber natürlich zunächst einmal wäre es am besten, sich für destruktive Emotionen oder geistige Gemütszustände zu interessieren, bevor sie regelrecht über uns herfallen. Also bemerken, was quasi so die Entstehungsbedingungen sind, dass solche Eindrücke überhaupt in unserem Inneren sich ausbreiten können. Denn das tun sie. Sie kommen nicht von ungefähr. Es entsteht zwar oft der Eindruck, dass es sehr plötzlich ist und wir uns in so einem Whirlpool, in so einem Vortex wiederfinden und nicht mehr wissen, was ist da eigentlich geschehen. Aber die Dinge haben durchaus vorbereitende Bedingungen, die dazu führen, dass wir solche Dinge erfahren und empfinden. Und wie ihr vielleicht viele von euch wahrscheinlich schon oft gehört habt, wir haben ja in der Geistesschulung, wenn wir uns in der buddhistischen Geistesschulung bewegen, ist der Bereich der Gefühle ein sehr wichtiger Bereich. Ich sage jetzt bewusst Gefühle und nicht Emotionen, gerade eben im Zusammenhang mit der Schulung der Achtsamkeit, der Bewusstheit, des Gewahrseins, dass wir einen eigenständigen Bereich haben, der sehr bewusst hervorgehoben wird, um sich dem wirklich im Leben, nicht nur in speziellen Situationen, sondern generell im Leben zu widmen. Das sind unsere Gefühle, unser Gefühlserleben. Und wie ich zu Beginn gesagt habe, im Buddhismus oder im Dharma hat man das ganz einfach als angenehm, unangenehm oder neutral bezeichnet. Einfach, um uns erstmal überhaupt einen Überblick zu geben und nicht gleich irgendwie in irgendwelche mentalen Kommentare oder Subkommentare zu führen, wenn wir von irgendwelchen Gefühlseindrücken bewegt sind. Und diese Gefühle können basieren auf unserem körperlichen Empfinden, dass wir körperlich gerade gut beieinander sind, ob wir irgendwelche Krankheiten haben oder Unbefindlichkeiten haben, ob wir Schmerzen empfinden oder ob es uns gerade sehr wohl ist, ob wir viel Energie haben und über Vitalität verfügen, uns sehr fit fühlen, vor Energie bersten, nicht wissen, wohin damit. Also die ganze Bandbreite spielt damit rein. Und das Interessante ist dabei, und ich glaube, das ist vielleicht für einige von euch eine, könnte sagen, neue Information, dass wir in diesem Zusammenhang, also im Zusammenhang mit der Achtsamkeitsschulung, unterscheiden zwischen Gefühlen und Emotionen. Wenn wir über Emotionen sprechen, dann bleibt man nicht einfach nur bei den einfachen Erleben des angenehmen und unangenehmen und neutralen, sondern dann wird es sehr spezifisch, wird es sehr konkret. Was ist denn das, was eigentlich vielleicht aus meinem unmittelbaren Gefühlsleben entstanden ist? Und ursprünglich, denn in seinem ursprünglichen Zustand, im hohen Zustand unseres Gefühlserlebens, sind die Dinge einfach so, wie sie sind. Sie sind angenehm, unangenehm oder neutral. Aber unsere Prägung im Bereich der Gefühle und der gedanklichen Bewertungen, der verschiedenen Strategien des Widerstandes, der Beurteilung und so weiter, die führen sehr schnell dahin, dass also aus den einfachen Gefühlseindrücken dann ganz handfeste Emotionen entstehen. Und Emotionen sind meistens mit einem kleinen oder großen Drama verbunden. Wir sagen ja auch ganz gern manchmal, dramatisier nicht so diesen Zustand, mach nicht so ein Drama draus. Frauen werden manchmal als Drama Queens bezeichnet oder Männer als Drama Kings, wenn sie das allzu oft machen und das regelrecht zur Gewohnheit wird, also jegliches Gefühlserleben sofort irgendwie in ein emotionales Drama zu überführen. Aber in der Schulung des Gewahrseins der Achtsamkeit werden wir darauf hingewiesen, das muss nicht so sein. Nicht jeder Gefühlseindruck, jedes angenehme oder unangenehme Gefühl muss dahin führen, dass daraus ein Drama entsteht. Und wenn ein Drama entsteht, bedeutet das nicht, dass es nur einfach eine gewisse Intensität ist, die wir erleben, konkret erleben. Also eine Ladung, eine emotionale Ladung, die natürlich auch seinen somatischen Niederschlag hat. Wir fühlen das ganz konkret, ne? Wo die Wut steckt, wo der Ärger steckt, wo die Eifersucht steckt, wo die Gier steckt. Das kann man durchaus sehr handfest feststellen, wenn wir das mit in unserem Programm haben. Wenn wir also zum Beispiel die Soma, also unseren Körper, damit einbeziehen und sagen, halt mal, anstatt also unsere sogenannten destruktiven Emotionen zu bewerten und zu sagen, vielleicht sich selbst zu sagen, das soll jetzt nicht sein oder das darf, noch schlimmer, das darf nicht sein. Wie kann sowas mir passieren? Oder das ist ja überhaupt nicht mit meinem Selbstbild, stimmt überhaupt nicht mit meinem Selbstbild überein. Wir sagen das natürlich oft nicht laut, so wie ich das jetzt sage, sondern das findet meistens untergründig statt, ne? Dass wir dann ganz schnell in irgendeine Widerstandsreaktion gehen, den Ärger also nicht tolerieren können, nicht akzeptieren können oder die Eifersucht oder den Neid oder irgendwelche anderen sogenannten destruktiven Emotionen, die mit unserem Selbstbild nicht vereinbar sind und die natürlich auch eine gewisse Bedrohlichkeit haben. Vor allen Dingen, wenn sie in schöner Regelmäßigkeit auftauchen, immer wieder auftauchen, kann das auf die Dauer regelrecht bedrohlich sein. Und wir winden uns und drehen uns und fragen uns, wie kann ich das nur loswerden? Wie kann ich das irgendwie endlich abstellen? Ich finde das furchtbar. Nicht nur, wie ich das im gegenwärtigen Moment empfinde, sondern auch längerfristig gesehen. Ich möchte einfach nicht, dass mein Geist, mein Bewusstsein sich mehr und mehr und mehr in diese Richtung orientiert und natürlich dadurch diese schlechten Gewohnheiten, die wir vielleicht haben mögen, noch mehr vertieft werden, sich noch mehr in unserem Bewusstsein eingraben. Und das ist, wenn es also auf diese Art und Weise geschieht, ich denke, dann ist also für jemanden, der jetzt am Dharma Interesse hat, sich für das Dharma interessiert, also für Realität interessiert, für die Wahrheit interessiert, für die Dinge so, wie sie sind, dann ist es eigentlich mehr oder weniger nur eine Einladung, genau hinzuschauen, sich wirklich damit vertraut zu machen. Was ist das denn eigentlich? Was ist denn das Destruktive an einem Angstzustand? Was macht das denn konkret mit mir? Wohin buxiert mich das denn längerfristig gesehen? Jetzt nehmen wir zum Beispiel die aktuelle Situation, Angst vor dem, was da kommen mag, im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Pandemie. So viele Kommentare, so viele Nachrichten und so weiter sind ganz schlicht und einfach durchsetzt von Angst, Befürchtungen in die Zukunft. Was wird aus uns werden? Ne? Nicht nur werden wir krank werden, sondern was wird aus uns werden? Werden wir unser Hab und Gut verlieren? Werden wir gesichert sein? Werden wir dieses oder jenes Ungemach erleben als Folge dieser zugegeben drastischen Situation. Aber ihr merkt schon, wenn ich so rede, dann ist natürlich unser Geist mit drin, unsere Kommentarfunktion sozusagen. Die wird dann aktiv und versucht also in einem Szenario, was also in sich selbst, so wie es jetzt ist, einfach unsicher ist und ungewiss ist, sich eine gewisse Sicherheit zu verschaffen. Und kurioserweise soll die Angst da auf irgendeine Art und Weise dienlich sein, ne? Als ob die Angst uns helfen würde, dass wir an einen Punkt gelangen oder an einen inneren Gemütszustand gelangen, wo wir sagen können, ja, jetzt ist gut, jetzt weiß ich es. Don't worry, ne? Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Ne? Oder manche Menschen mögen vielleicht die Tendenz haben, sich auf diese Art und Weise, ne, so positive Gedanken zuzuführen, zu suggerieren, es wird alles gut, mach dir keine Sorgen. Aber in Wirklichkeit grummelt es und arbeitet es im Inneren doch. Und vielleicht wird man sich erst des Nachts gewahr, dass da etwas ist, was wirklich nicht ganz im Frieden ist, was das, was gerade in einem und um einen herum passiert, durchaus einen sehr starken Einfluss hat auf unsere Psyche. Und dann, wie gesagt, auch dann, gerade wenn vielleicht man auch nicht gut schläft und aufwacht und vielleicht morgens mit dem Aufmachen die ersten Ängste und Befürchtungen und Sorgen sich einstellen, das ist wiederum eine Einladung. Nehmt es als eine Einladung, wenn das für euch der Fall sein sollte, sich diesem Phänomen sofort zuzuwenden, ohne großen Aufschub. Noch nicht mal zu warten, wenn eure formelle Meditationszeit anliegt, sondern da und dort sofort. Wie ist das? Was ist das? Was macht das in meinem Gemüt? Wie ist es jetzt? Es braucht immer diese Unmittelbarkeit der Hinwendung. Die ist eigentlich hilfreich und die ist auch, ich würde mal sagen, nachhaltig, also längerfristig für uns förderlich in unserem Leben, auch wenn wir vielleicht nicht jetzt in einer beschaulichen Umgebung leben, vielleicht wie wir hier im Kloster oder ähnliche Umstände haben bei euch zu Hause, sondern wenn wir auch sowieso im Leben gefordert sind, ne, durch Arbeit und Familie und alle möglichen Verpflichtungen, die man hat. Aber was wir immer tun können, jederzeit tun können, wenn wir also merken, dass wir emotional aktiviert werden, dass also eine gewisse Ladung in unserem System entsteht, dass wir dann sagen, halt, stopp. Dass man sich diesen kleinen Luxus, diesen kleinen Alltagsluxus gönnt und dann sagt, was ist das? Wie fühlt sich das an? Was sind die feineren Schattierungen davon? Was sind die feineren Nuancen? Wie weit geht das, ne, wie weit geht das nicht nur in meinem Körper, sondern was tut es auch in meinem Geist? Wie stark sind die unmittelbaren Impulse, in eine Haltung des Widerstands zu gehen? Und Widerstandshaltungen gegenüber unserem Gemütserleben sind auch immer natürlich Manöver, die diesen inneren Druck erhöhen, die auch diesen Eindruck erhöhen, dass wir also jetzt in einem Drama gefangen sind. Wir fangen an, das noch weiter aufzubauschen und zu verstärken. Und irgendwann haben wir das Gefühl, dass die Sache für uns überwältigend ist. Dann können wir nicht oder wollen wir nicht mehr uns mit dem Thema beschäftigen. Entweder je nach Präferenz, wenn es noch klappt, wendet man sich irgendwelchen Ablenkungsstrategien zu. Ne? Man versucht sich irgendwie dem Thema einfach ganz bewusst nicht mehr zuzuwenden. Verleugnungsstrategien und so weiter. Aber natürlich, die sind nicht nachhaltig. Ne? Die funktionieren nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und es scheint so eine der Gesetzmäßigkeiten unseres Geistes zu sein, wenn wir das tun, früher oder später kommen diese Dinge immer wieder zurück. Ne? Sind immer wieder etwas, was bei uns sich in unserem Bewusstsein bemerkbar macht und sozusagen anklopft. Und dann sind wir also eingeladen zu sagen, was ist das? Was ist meine Haltung dem gegenüber? Kann ich dem gegenüber offen und relativ empfänglich sein und sagen, ja, Angst, Eifersucht, Gier, Ärger, Wut, du kannst da sein. Ich lade dich ein. Also auf diese Art und Weise, ne? Man kann manchmal regelrecht so auf diese Art und Weise in so einen kleinen Dialog treten mit sich selbst, gerade wenn man merkt, dass der Impuls ist, in die Verleugnung, in den Widerstand zu gehen. Nein, ich bleibe jetzt mal hier, ich lade dich ein. Oder was für euch eine treffende Formulierung ist oder eine Strategie ist, um zu sagen, ich schaue mir die Dinge an, so wie sie sind jetzt in diesem Moment, nicht wie ich sie mir wünsche, wie ich sie gerne hätte, wie sie meinen Vorlieben oder meinen Abneigungen entsprechen, sondern der Realität. Und diese herausfordernde Emotion oder diese destruktive Emotion ist jetzt meine Realität. Und dann durch diese Hinwendung, diese unmittelbare Hinwendung und Zuwendung und sie bewusst im Bewusstsein oder unserem Geist zu halten, dann wird dieses destruktive Element quasi daraus entfernt. Diese destruktive Kraft, die Emotionen innewohnen kann, kann nur sich ausbreiten und uns beeinflussen, wenn es eben ungecheckt, unbewusst geschieht. Ne? Sobald wir da sind, uns das klar ist und bewusst ist, ist es schon nicht mehr möglich. Vielleicht merkt man immer noch im Untergrund, dass da noch etwas ist, dass noch etwas ein Überbleibsel oder ein Restbestand ist dieser sogenannten destruktiven Emotionen. Aber das eigentlich Destruktive, das Schädigende, das vielleicht sogar Verletzende ist entfernt, es ist nicht mehr da. Und um dann, wenn wir dann also so das Geschick, sehr oft sprechen wir in der buddhistischen Geistesschulung auch über die Entwicklung von geschickten Mitteln, Möglichkeiten für uns zu entwickeln, wie wir einen Zugang zu uns bekommen, dass wir uns eben mit herausfordernden Dingen auf geschickte Art und Weise in Verbindung bringen können. Wenn dieses Geschick mehr und mehr geschult wird, und idealerweise versuchen wir das natürlich zu schulen, wenn die Wellen von negativen Emotionen oder destruktiven Emotionen nicht geradezu hochschwappen. Das ist dann, kann oft vielleicht dann auch dazu führen, dass wir uns überschätzen und dann gerade überwältigt werden. Sondern man tut das schon, wenn die kleineren Herausforderungen im Alltag uns besuchen. Ne? Die kleineren Formen von Ärger, Wut, Eifersucht, Angst und so weiter, die sozusagen im täglichen Repertoire unseres Erlebens Tatsache sind. Da würde ich empfehlen, dass wir da beginnen. Ne? Dass wir da beginnen, also diese Geschicklichkeit der Zuwendung sozusagen beginnen einzuüben. Ihr wisst vielleicht oder habt gehört, dass im achtfachen Pfad, den uns der Buddha nahegebracht hat, dass da eine der Elemente, um die es geht, dieses sogenannte rechte Bemühen ist, oder manchmal sagt man auch rechte Anstrengung. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Anstrengung, weil ich habe festgestellt, gerade in der westlichen Welt, westliche Menschen dazu neigen, sich dann zu sehr ins Zeugs zu legen, vor allen Dingen mit sehr viel Willensenergie, mit sehr viel Gusto vorzugehen. Und dieses Rechte würde ich auch eher nicht im Sinne sehen, von irgendetwas richtig machen zu müssen oder recht machen zu müssen, sondern angemessen zu reagieren auf das, was eben, und da wird es eben so ausgedrückt, als unheilsam, was unheilsam ist, was unheilsam sich manifestiert in unserem Bewusstsein. Und sogar in Bezug, wird sogar der Bezug entwickelt zu den unheilsamen Eindrücken, die noch gar nicht manifest sind, ne? Dass man eine geschickte Möglichkeit findet, dass die sich gar nicht erst breit machen können, gar nicht erst ausdehnen können. Manche Menschen finden das ziemlich, macht sie etwas perplex, wie man mit etwas in Kontakt treten könnte, was noch gar nicht aufgetreten ist. Aber ich denke, dieser Hinweis ist natürlich so gemeint, dass wir durchaus auch proaktiv etwas dazu tun können, dass also unser Bewusstsein jetzt im ganz allgemeinen Sinne in Spuren kommt, in Spurrillen kommt, wo sich also Heilsames und Förderliches eher in unserem täglichen Erleben zeigt. Da wären zum Beispiel die viel gerühmten Brahma-Viharas hilfreich, ne, dass wir uns nahe bringen und bewusst machen, dass wir die Möglichkeit haben, auf die Umstände immer auch, ne, wenn es etwas sehr bedrückt und leidvoll ist, dass wir dann die Möglichkeit haben, sowohl im Außen, im Außenbezug auf andere Wesen, andere Menschen, als auch im unmittelbaren Innenbezug, mit einer empathischen Zuwendung zu reagieren, mit Mitgefühl zu reagieren. Und dieses Üben muss man sich jetzt nicht unbedingt so als etwas sehr Technisches vorstellen oder unglaublich Strategisches, sondern es ist etwas, was immer in der unmittelbaren Anwendung im täglichen Leben stattfinden kann. Sobald etwas drückt, sobald ein sogenannter, wie wir so schön sagen, durch einen Leidensdruck da ist, aha, man kann sich drin verlieren oder sich bejammern und bedauern und so weiter und selbst in Selbstmitleid verlieren. Oder man empfängt diesen Eindruck mit Mitgefühl, mit Empathie. Okay, in diesem Moment ist dieser Eindruck da. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir gerne etwas anderes auswählen. Etwas anderes wäre mir lieber in diesem Moment, aber das ist jetzt meine Realität. Also dann die Hinwendung mit Empathie, mit Mitgefühl. Das muss nicht riesig sein und melodramatisch, sonst ist es eigentlich nur dieser Akt der Hinwendung. Ne? Schon allein nicht in den Widerstand zu gehen, etwas, was uns widerstrebt oder was uns oberflächlich betrachtet einlädt zum Widerstand, in Hader zu gehen und so weiter. Schon in der Lage zu sein, friedvoll mit den Dingen zu koexistieren. Das ist ein Akt des Mitgefühls und auch natürlich ein Akt des Wohlwollens uns selbst gegenüber. Wenn negative Emotionen in uns sind, denen nichts hinzuzufügen, also keine Negativität hinzuzufügen. Das ist wirklich ein Akt des Wohlwollens, des Mitgefühls, den wir uns gönnen können. Und das ist gar nicht so schwierig, es ist gar nicht so weit hergeholt. Dafür braucht man nicht ein Dutzend Meditationsretreats absolviert zu haben, sondern es ist etwas, was wir unmittelbar tun können, indem wir uns einfach bewusst machen, das könnte ich doch in mein Repertoire, mein tägliches Repertoire mit aufnehmen. Es könnte doch vielleicht etwas sein, was ich wenigstens, wenn ich noch ein paar Zweifel habe, mal in einem Testlauf überprüfen möchte. Und um sich vielleicht nicht selbst zu überfordern, sagen, ich möchte das vielleicht mal für eine Woche versuchen, ne, das wirklich zu highlighten, also in den Vordergrund zu rücken meines Erlebens. Wie komme ich damit klar, diesen Bezug herzustellen, dass ich also anstatt auf Automatik zu funktionieren, dann auf diese Art und Weise den herausfordernden, negativen, destruktiven Emotionen gegenübertrete. Und dann kann man vielleicht bemerken im Laufe der Zeit, mit der nötigen Geduld natürlich auch, einem gewissen Langmut oder vielleicht sogar auch einem gewissen Gleichmut, dass sich etwas tut, dass dann auch etwas passiert, was vielleicht so in die feineren Wurzeln, in den Wurzelbereich von negativen oder destruktiven Emotionen hineinreicht. Viele der Dinge, der negativen Dinge, die wir erleben haben, gehen meist lange zurück. Ne, viele von uns haben Gewohnheiten, die sind geprägt worden, während wir noch klein waren. Wir haben noch überhaupt keine Kontrolle hatten über die Steuerung unseres emotionalen Haushalts. Wir wurden einfach von dem, was uns umgab, von unseren Eltern, von unseren primären Bezugspersonen, von unseren gesellschaftlichen Umständen natürlich geprägt. Da wurde uns etwas eingeimpft. Und später im Leben, wenn wir dann erwachsen sind und uns dann plötzlich mit solchen Dingen beschäftigen wie dem Dhamma oder der Möglichkeit, Bewusstheit, Achtsamkeit und Gewahrsein in sein tägliches Leben zu integrieren, dann wird es uns plötzlich klar, aha, das kommt daher, ne? Aus diesen Bedingungen. Und das ist nicht etwas, was wir dann erkennen aufgrund von irgendwelchen analytischen Manövern. Es ist keine Domäne des Intellekts, wo wir uns sozusagen quasi mit dem Intellekt sezieren, um an die Bedingungen und Ursachen heranzukommen, die vielleicht lange zurückliegen, sondern es kann immer etwas, diese Einsichten geschehen immer aus der unmittelbaren Betrachtung im Hier und Jetzt. Und das ist gerade das besonders Wertvolle eben einer Schulung der Achtsamkeit und Bewusstheit, dass im Hier und Jetzt die Ergebnisse und auch die Lösungen, auch die Befreiung von negativen und destruktiven Emotionen für uns Realität werden können. Und dass wir auch im Hier und Jetzt erkennen können und manchmal regelrechte Aha-Erlebnisse haben können und erleben, aha, jetzt verstehe ich, warum ich auf diese Art und Weise so verbissen bin, ne? Warum ich in bestimmten Situationen immer mit einem automatischen Angstimpuls reagiere. Oder warum diese Eifersuchtsgewohnheit so stark in mir ist, ne? Und das hilft, ne? Diese Betrachtung hilft natürlich dann, wenn wir dann noch auf der kognitiven Ebene, auf der Verständnisebene dann erkennen, aha, das sind also Prägungen, das sind Ursachen und Bedingungen, über die ich keinen Einfluss gehabt habe, aber jetzt, in diesem Moment, in dieser Situation, durch dieses Training in Bewusstheit und Gewahrsein habe ich die Möglichkeit, neue Bedingungen, neue Ursachen zu schaffen, die heilsam sind, die förderlich sind, die nicht mehr mir das Gefühl geben, ich bin gefangen, bin regelrecht ein Gefangener meiner negativen oder destruktiven emotionalen Eindrücke. Und das ist ein wunderbares ein wunderbares Resultat, wenn man das mit aller Offenheit, aller Ehrlichkeit und Fug und Recht über sich selbst sagen kann. Ohne sich etwas zu suggerieren, sich etwas einzureden, sondern es basiert auf der Einsicht und Erkenntnis, der eine sehr tiefgehende, an die Wurzel gehende Praxis zugrunde liegt. Ja, ich denke, ich möchte hier mal für heute Abend pausieren und euch mit diesen paar Gedanken belassen und vielleicht dem einen oder der anderen die Möglichkeit zu geben, etwas zu erwidern, etwas beizutragen zu diesem Thema. Ich bin mir sicher, dass es etwas ist, was euch alle mehr oder weniger interessiert. Es ist nicht etwas, was mit unserem Menschsein nichts zu tun hat, sondern durchaus was mit unserem, vor allem mit unserem konkreten Menschsein etwas zu tun hat. Von daher möchte ich euch einladen, wenn etwas bei euch ausgelöst worden ist, meldet euch. Ich weiß nicht, wie das ist, ob der Waschko euch freischalten kann, dass ihr sprechen könnt oder ob ihr das selbst machen könnt.
Sie können sich selbst freischalten.
Aha, Sie können sich selbst freischalten. Okay. Dann bitte nicht alle auf einmal. Und die Leute hier im Raum sind natürlich auch eingeladen, habe ich schon vorab gesagt. Es sind ein paar hier im Raum übrigens. Ich spreche also nicht nur im Hinblick auf diese kleinen Fensterchen hier.
Moment, online nichts kommt. Ich habe eine Frage.
Hier ist eine Frage im Raum. Ich hoffe, ihr könnt sie hören.
Sonst spreche ich ein bisschen lauter.
Ja. Caroline?
Ich habe extreme Mühe zu unterscheiden, was rational und was emotional in mir ist. Also,
einen Moment. Ja. Könnt ihr das hören? Ja, sehr gut. Wunderbar.
Das Beobachten von Emotionen, die hochkommen. Das Gefühl, dass das eigentlich gar nicht die Emotionen sind, sondern etwas Rationales, das ich irgendwo im Gedankenbereich kreiere und gar nicht bis zu den Emotionen hinkomme. Wie kann ich den Unterschied machen?
Naja, die Frage der Bereich, den du ansprichst, ist natürlich das Zusammenspiel zwischen Ratio und Emotion oder Gefühl. Ne? Und so wie ich dich höre, dass natürlich die Ratio sehr gerne interveniert und sehr gerne auch die Oberhand haben möchte. Vor allen Dingen, wenn du vielleicht eine persönliche Neigung hast und sehr stark in der Ratio orientiert bist. Kann das sein?
Ja.
Also wenn das der Fall ist natürlich, dann wäre natürlich die Empfehlung nicht jetzt, dass du mit der Brechstange deine Ratio unterdrücken musst oder sie abwerten musst oder sagen musst, wie es manchmal geschieht in spirituellen Zirkeln oder auch im buddhistischen Zirkeln, dass die Ratio oder der Intellekt oder der Mind, sagt man dann im Englischen, dass das irgendwie der Bösewicht ist. Es ist nicht der Bösewicht, nur man muss ihm die richtige Stellung zuweisen, die richtige Position. Unsere Ratio ist gerade in diesem Zusammenhang kein guter Führer, kann gut folgen, wenn wir die Bedingungen richtig hergestellt haben, dass also wir wirklich im Kontakt sind mit unserem Erleben. Ne? Dann kann die Ratio hinterher auch bestätigen, aha, jetzt verstehe ich, wie ich da in die Bedrohung gekommen bin, wie ich also in ein emotionales Melodrama reingekommen bin. Ne? Aber wenn du da vorgreifen möchtest und schon von vornherein verstehen möchtest, wie deine gefühlsmäßigen und emotionalen Abläufe sind, erinnere ich daran zu diesen Unterschied, hört sich vielleicht ein bisschen künstlich an, der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion, aber der Unterschied ist einfach nur der, dass sobald es ins Drama geht und sobald es etwas hinzugefügt wird, dem Rohmaterial sozusagen, gehen wir uns in den Bereich der Emotionen oder eines Gemütszustandes, der dramatisiert wird, könnte man auch sagen. Und dann wird es eigentlich interessant, würde ich jetzt mal sagen. Nicht nur, weil es irgendwie sich ein bisschen intensiver anfühlt, sondern weil es erstmal ein sehr deutlicher Eindruck ist, wir eigentlich normalerweise keinen Zweifel haben, aha, jetzt bin ich sehr aktiviert im Zustand der Angst oder oder der Gier oder was auch immer gerade vorhanden ist. Ne? Und jetzt kann ich dem mal alle Aufmerksamkeit der Welt geben und ohne jetzt weder mit der Ratio noch sonst irgendwie zu intervenieren. Und dann aus dieser besonderen Form der Zuwendung, auf die ich versucht habe, eben so ein bisschen hinzuweisen, eine sehr bewusste Art und Weise, also quasi in der Lage zu sein, eine negative, sogar eine destruktive Emotion im Gewahrsein, in Bewusstheit zu halten, wenigstens für Momente, die ganze gesamten Impact sozusagen, dessen zu spüren, zu fühlen. Ne? Daraus ergibt sich die Lösung. Denn wir müssen uns immer wieder klar machen, nichts kann im Lichte dieser Bewusstheit, dieses Gewahrseins bestehen. Für immer oder für länger sogar. Ne? Für immer sowieso nicht, aber auch nicht für länger. Solange wir bewusst sind und uns um irgendwelche Melodramen in unserem Inneren kümmern, merken wir sofort eigentlich auch die Bewegung, die da ist, die Unzuverlässigkeit auch und die Beeinflussbarkeit dieser Eindrücke. Das hängt auch sehr von unserer Hinwendung oder Zuwendung ab. Ne? Wenn wir gelassen sind und sehr aufmerksam und sehr bewusst und wach, ohne irgendwelche Wenns und Abers, dann wirst du sehen, wie schnell sich diese Sache bewegt und verflüchtigt und dann kein Thema mehr ist. Ne? Das heißt vielleicht nicht, dass das ein für alle Mal gelöst ist, wenn das ein wirklich sehr relevantes Thema für dich ist, ne? Aber es ist ein sehr guter kleiner Fingerzeig. Aha, so kann man gut beginnen. Ne? Das ist eine gute Eintrittstür zu dem Thema herausfordernde, intensive oder sogar destruktive Emotionen. Ne? Und die Ratio kann dann hinterherkommen und ihren Kommentar abgeben. Aber sie sollte nicht den Prozess führen, denn dann kommt man in die Bedrohung. Die Ratio macht alle möglichen kuriosen Vorschläge, auf die man besser nicht einsteigt. Macht das Sinn, Caroline?
Ja.
Okay, das war Caroline hier im Raum. Was sagt der virtuelle Raum? Sind Sie noch da? Ich sehe noch ein paar Gesichter.
Ich hätte auch noch eine Frage.
Susanne, hallo.
Genau, ich merke meine negativen Emotionen, ich merke dann eher, dass ich so einfach so ein bisschen grummelig bin und dann merke ich aber, dass ich Handlungen habe oder dass ich eine Stimme habe, wo ich denke, das passt irgendwie nicht zu dem Augenblick, der da ist oder nicht zu dieser Person, die ich da begrummelige. Und dann ist für mich so die Frage, also wenn ich dann innehalte, manchmal ist es wirklich so, dass das dann noch so rausgeht und ich dann merke, ich beobachte mich, wie ich da so nörgelig drauf war. Und dann kommt plötzlich so ein, aha, das ist ja, weil. Und dann kommt irgendein Text. Und das ist aber oft eher, das fühlt sich dann nicht so wie Ratio an im Sinne von, ich will es erklären oder im Griff haben, sondern es fühlt sich mehr so als Einsicht an. So, ah, heute Morgen war das. Und dann, aha, ja, genau. Und da habe ich ja schon drüber, bin ich schon drüber weg und so. Und jetzt kriegt es einfach diese Person ab.
Ja.
Wie würdest du das denn einschätzen? Also weil ich muss manchmal einfach so im Alltag damit arbeiten.
Wie sich das für mich anhört, sind das einfach so Stimmungen und Launen, die uns überfallen, ne? Wo wir oft nicht wissen, woher kommt das jetzt. Vor allen Dingen das typische Morgen, das Morgengrauen, das Grauen am Morgen. Ne, manchmal steht man auf morgens und ist irgendwie grummelig und das kann sich, wenn man nicht aufpasst, durch den ganzen Tag ziehen und wenn man noch weniger aufpasst, schießen wir irgendwelche Giftpfeile ab aus diesem Grummeln heraus, die andere Leute dann mitkriegen. Ne? Ja. Von daher ist das Grummelige im Blick zu haben eine sehr gute Idee. Ne? Denn das ist wirklich, es ist wirklich manchmal unerfindlich, man weiß wirklich nicht, woher das kommt. Das sind Launen und Stimmungen, die uns befallen, ne? Die jetzt nicht unbedingt mit etwas Konkretem zu tun haben, was gerade passiert ist oder gestern passiert ist oder weil ich mich vielleicht an irgendeine Begebenheit erinnere oder weil ich etwas vorwegnehme, was später im Tag kommt, was mir irgendwie ein unschönes Gefühl gibt, sondern es gibt Launen und Stimmungen, ne? Und die gilt es auch zu identifizieren, dass wir uns von denen nicht einwickeln lassen und die uns dann in Gefühle, Emotionen und natürlich auch gedankliche Bewertungen reinbringen, die, die dann ja schwierig sind und eben auch durchaus destruktiv werden können, ne? Wenn man nicht aufpasst.
Wobei meistens kommt ja doch irgendwann mal eine Antwort. Also wenn ich dann so die Frage reintröpfeln lasse, warum bin ich jetzt so gelaunt?
Ja.
Also da weiß ich halt dann nicht, ist das dann eine Antwort, die kreiert ist, damit sie dieser grummeligen Laune passt, oder ist es wirklich eine Einsicht von Erkennen?
Ja. Manchmal ist es auch einfach ganz okay, mit dem Grummeligen zu sein, ne? Einfach bewusst grummelig zu sein.
Ungern,
wenn du bewusst grummelig bist, wirst du auf keinen Fall damit Schaden anrichten um dich herum. Mhm. Du wirst vielleicht für dich selbst den Anspruch haben, das hätte ich lieber jetzt nicht. Ich wäre jetzt lieber voller vitaler Energie und Lebensfreude und so weiter und könnte mich in den Tag hineinstürzen. Aber es ist eben nicht so. Ich gehe halt grummelnd in den Tag. Aber bewusst grummelnd, und das ist der große Unterschied. Ich bin eine bewusst grummelnde heute Morgen. Mhm. Und du wirst sehen, es wird nicht lange bleiben. Es sei denn, es ist irgendwas, es verbirgt sich irgendwas dahinter, was ein bisschen mehr relevant hat. Und da wird es sich schon zeigen.
Dann zeigt es sich.
Ja. Ja. Manchmal hat man auch nicht, denke ich.
Unangenehm, oder? Und dann einfach mit dem bleiben.
Wenn ich mich jetzt, ich weiß ja, wie deine Lebenssituation ist, ne, dass du Kind und Kegel hast und so weiter. Und da hat man manchmal auch nicht so die Muße und die Zeit, ne, zu bestimmten Tageszeiten dann wirklich so auch in die Feinheiten zu gehen. Ne? So ein feines Ergründen, ganz feinfühliges Ergründen. Sondern dann ist wirklich das, was ich gerade gesagt habe, vielleicht die beste Strategie. Ne? Bewusst grummelnd zu beginnen, aber nicht dieser Grummelei zu gestatten, einen Flächenbrand sozusagen auszulösen in der Umgebung, auf der Arbeitsstelle oder in der Familie und so oder sonst wo. Also das hätte ich jetzt mal zum Grummeln zu sagen. Also ich kenne es auch, das Grummeln. Ist mir nicht fremd.
Ja, ist ein Teil unseres Lebens wahrscheinlich.
Genau.
Ja, danke.
Lass uns glückliche Grummler sein.
Ich hätte da auch noch eine Frage, wenn das okay wäre.
Ja.
Emotionen zu betrachten, respektive sie von außen zu betrachten, ist ja in einigen Situationen, wie zum Beispiel bedrohlicher Krankheit oder Ähnlichem, sehr schwierig.
Ja.
Wenn man sehr drin steckt. Ja. Und sie im Grunde genommen trotzdem. Also der Konflikt, den ich da im Moment sehe oder habe, ist, soll ich sie einladen? Soll ich mit ihnen sein? Oder soll ich sie unterdrücken? Und das ist etwas, wo ich merke, eben dieses Unterdrücken, das Wegzudrücken, das ist ist etwas, was ich andere Wege suche, die nicht gut sind.
Genau. Mhm. Ja. Ich glaube, das hat sich ziemlich rumgesprochen, ne? Dass das nicht so eine gute Strategie ist, die Unterdrückungsstrategie. Aber es kann natürlich sein, dass es trotzdem tut. Eben man unterdrückt ja auch unbewusst. Ne?
Ja.
Im Gegenteil, bewusst unterdrücken könnte man ja sogar machen. Es gibt sogar eine Stelle in den Schriften, wo der Buddha warnt, wo jemand so ärgerlich und wütend ist, dass er gewalttätig werden möchte. Ne? So furchtbar aggressive Gedanken, dass er oder ihn am Schluss empfahl, nachdem er also alle möglichen anderen Möglichkeiten durchgegangen ist, beiß deine Zähne zusammen, beiß dir auf die Zunge und unterdrücke Geist mit Geist, unterdrücke Bewusstsein mit Bewusstsein. Also, das ist dann praktisch der letzte Ausgang, um einen Kollateralschaden zu verhindern. Ne?
Yeah.
Ich denke, darüber sprechen wir jetzt nicht heute Abend, oder? Bei dir, was du meinst.
Ja. Yeah.
Oder?
Also was ich da meine, ist eher der, eben die Situation mit extremen Situationen konfrontiert zu sein, die ja. Schon
zum Also eine Krankheit zum Beispiel?
Eine Krankheit zum Beispiel. Eben der Umgang mit diesen Emotionen, die dazugehören, eben die wo man ja einerseits sagt, ich möchte einen Teil meiner Normalität, meines Seins bewahren und andererseits aber sieht, nein, ich bin jetzt in einer Situation, in der es nicht, ist nichts mehr normal.
Ja.
Und wie, das geht einher mit ganz vielen Gefühlen, also so eben Ängsten, Panikattacken ja. oder eben Ähnlichem.
Und ja, das tritt dann auch
klar. Also dem eben wie dort, wie kann man dort die Gelassenheit verstärken, einerseits diese Gefühle zuzulassen und sie zu betrachten und sie mitfühlen zuzulassen, ohne sich dann wiederum komplett darin zu erschöpfen und darin aufzugehen.
Ja, ja, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die also von solchen massiven Herausforderungen sozusagen besucht worden waren, also durch eine sehr unangenehme Krankheit, eben sogar eine Krankheit, die, wo man sagt, du hast nicht mehr lange zu leben, so weiter, dass diese Menschen sehr oft gesagt haben, die hatten allerdings, mit denen ich gesprochen habe, die hatten allerdings bereits schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, das muss ich allerdings dazu sagen. Die waren also bereits im Dhamma in der Bewusstseinsschulung eine Weile unterwegs. Und die haben gesagt, jetzt in dieser Situation, wo ich jetzt so praktisch auf mich selbst zurückgeworfen bin, ich kann mich nicht bewegen, ich liege vielleicht im Bett oder bin sonst irgendwie zur Bewegungslosigkeit verurteilt, jetzt bleibt mir kein Ausweg. Es ist praktisch, die Lebenssituation zwingt dich praktisch jetzt, damit zu sein. Die normalen Möglichkeiten der Ablenkung und so weiter, des sich dran vorbeimogelns, sind einfach nicht mehr gegeben. Und da kommt natürlich vielleicht zunächst einmal massiver Widerstand, ne? Und eine große Trauer und eine große Hoffnungslosigkeit vielleicht aufgrund der Situation, ne? Die eventuell dazu führen wird, dass man dann also, dass man an sein Lebensende kommt. Ne? Aber das ist nicht das Ende vom Lied. Ne? Die Menschen, die dann diese Herausforderung annehmen und also auch durch diese sehr schwierigen Gefühle und Emotionen gehen, die kommen dann durchaus auf der anderen Seite raus, wo es dann mehr in Richtung geht der Akzeptanz und das Annehmen der Dinge so, wie sie sind. Ne? Und man sollte nicht sagen, dass in solchen Extremsituationen, so wie du es, glaube ich, auch beschreibst, dass da kein Entwicklungspotenzial steckt, kein Erwachenspotenzial sogar. Ich würde sogar sagen, sehr oft, wenn die Leute diese Möglichkeit annehmen, dass sehr hohes Erwachenspotenzial darin steckt. Einfach, du bist so fokussiert, du bist nicht mehr in der Lage, sozusagen
auszuweichen,
die Umgehungsstraßen zu nehmen, die einem normalerweise zur Verfügung stehen. Ne?
Ja, das Ausweichen geht da nicht. Nee.
Genau. Ist das jetzt etwas konkret, was dich beschäftigt oder
betrifft? Ja, konkret im Moment, ja.
Ja.
Ja, also ich habe eine sehr ungünstige Diagnose bekommen, die mich sehr beschäftigt.
Ja.
Damit kämpfe ich so die letzten Wochen sehr stark.
Ja.
Mit den Ängsten, mit der Panik, die das verursacht und auch mit der Aussicht, dass eben mein Leben sich grundlegend verändern wird. Eben beides, also beides gleichzeitig da. Es ist einerseits eben die der Schmerz da, dass ich mich verabschieden muss von dem Leben, wie es war. Es ist aber auch eine Zuversicht da, es ist auch eine Idee davon da, dass das einen Wechsel bedeuten kann oder eine Lebensänderung bedeuten kann, in der auch viel Potenzial steckt, in der auch viel Potenzial fürs Gute steckt.
Schön, dass du das siehst. Freut mich.
Danke. Ja. Das freut mich, ja. Ich versuche an der Perspektive stark zu arbeiten. Das ist die mich dadurch tragen muss. Das ist über die ich denke, das wäre der Weg für mich, damit umzugehen. Und eben, dass dieser Lauf auf der Klinge im Moment ist eben der, eben so viel zu tun zu haben, mit den Gefühlen, die da mitkommen, mit dem, eben mit den Ängsten, mit den, mit dem, was einen wirklich auch dann sehr eng macht und auch dann diese Enge dann wiederum die Ängste, die in Aggressionen umschlagen und dann das alles zu sehen und manchmal einfach hilflos daneben zu stehen und dann aber auch zu merken, ich muss es zulassen, ich kann es nicht alles unterdrücken, ich muss mit dem jetzt leben. Also ich kann auch diese Emotionen nicht alle wegdiskutieren oder wegmeditieren, sondern sie sind da und ich muss sie auch einladen, da sein zu dürfen, weil
ja.
So mein Gefühl zumindest
da. Ja, sei ein bisschen vorsichtig mit dem Wörtchen muss, ne?
Ja, 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 aber das sind ja eben so ein bisschen, man hat ja, man existiert ja auch noch in äußeren Zwängen, also eben Familie, Angehörige, die Liebsten, die um einen herum sind, wo man dann schon denkt, ja, ich kann das nicht alles ausleben, so wie es ist. Ich muss auch noch irgendwo ein bisschen funktionieren.
Ja.
Also das Fallen lassen geht nicht unbedingt, aber eben es dennoch zuzulassen, also den Raum dafür dem zu geben und sich da auch, was mir am schwersten Moment fällt, ist das Mitgefühl mir selber gegenüber zu entwickeln. Also dieses, nun lass es doch sein, nun lass es zu.
Du hörst dich aber für mich jedenfalls, hörst du dich an, als sei da schon bereits Mitgefühl. Vielleicht bist du auch ein bisschen zu streng mit dir selbst.
Danke. Danke.
Vorsichtig mit dem hohen Anspruch.
Das stimmt.
Jetzt gerade in so einer Situation, dass du dich dann mit, das wäre, ein hoher Anspruch wäre ein mangelndes Mitgefühl, würde ich sagen.
Ja.
Anspruchsdruck auf dich selbst auszuüben, ne, wäre ein Mangel davon.
Ja.
Aber was du eben gesagt hast, das deutete sehr darauf hin, dass da bereits ein gewisses Maß an Mitgefühl vorhanden ist, ne?
Ja, das stimmt. Ich bemühe mich sehr darum.
Ja. Schön, Kai.
Danke dir.
Sehr gern, ja. Noch jemand? Wir haben jetzt das offizielle Ende erreicht, aber wenn noch irgendwas unter den Fingernägeln brennt, können wir das noch ansprechen. In englischen Pubs sagt man immer, last orders, please. Nicht, dass ich diesen heiligen Raum mit einem Pub vergleichen möchte. Versteht mich bitte nicht falsch. Wenn dann nichts mehr ist von eurer Seite, dann wünsche ich euch allen eine gute Zeit.